HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Mekova. Man muss ihn eigentlich nicht groß vorstellen. Er ist einer der deutschen Top-Schauspieler im Film und auf der Bühne. Lars Eidinger. Jetzt kann man ihn im Kino als Bertolt Brecht sehen. In Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film unter der Regie von Joachim Lang. Er erzählt von Brechts vergeblichem Versuch, die Drei-Groschen-Oper Ende der 20er Jahre zu verfilmen. Ein Film über den Film, der nie gedreht wurde also und der erstaunlich aktuell ist. Die Rolle als Bertolt Brecht habe ihn nachhaltig verändert, sagt Lars Eidinger, dem man nachsagt, exzentrisch zu sein und gerne aufzufallen. Und der mich dann im Interview total überrascht hat, obwohl ich ihn gleich am Anfang eigentlich überraschen wollte. Lars Eidinger, zu Gast in HR Info, das Interview. Herr Eidinger, bevor wir anfangen, muss ich mir erstmal was auf die Nase setzen. Jetzt mal Ihren Gesichtsausdruck sehen. Ich habe mir eine rote Clownsnase aufgesetzt. Ahnen Sie warum?
Nee, aber man hört es tatsächlich auch.
Das klingt ein bisschen
nasal.
Das
macht ja sogar im Radio Sinn.
Also ich habe mich darauf eingestellt, dass Sie irgendwas an sich haben, mit dem Sie auffallen. Das machen Sie ja gerne. Lackierte Nägel oder, ich nehme die Nase mal ab, klingt nicht gut. Lackierte Nägel oder Spangen im Haar oder so. Aber jetzt sitzen Sie da vor mir ganz normal. Wie kommt's?
Ja, Unberechenbarkeit finde ich wichtig.
Mhm.
Aber die Spange ist auch kein Konzept oder das ist dann eher so, es kommt alles aus der Situation. Das heißt, ich plane es nicht. Das ist auch nicht, da steht auch nicht irgendwie karrieristischer Gedanke dahinter, dass man sagt, ich überlege mir jetzt was und das sorgt vielleicht für Aufsehen. Die Haarspange, die hatte ich an dem Tag im Haar, weil ich meine Tochter in die Schule gebracht habe und dann hat sie die rausgemacht und dann habe ich die reingesteckt.
Dann wussten sie nicht, wohin mit der Haarspange.
Und dann gefiel mir das vorm Spiegel und habe gesagt, ich lasse es einfach mal drin. Und der Nagellack kommt eigentlich auch daher, dass man so im Sommerurlaub aus Spaß eigentlich so mit den Kindern zusammensitzt und sich die Fingernägel anmalt und dann denkt so, es sieht eigentlich ganz schön aus, könnte ich ja auch mal im Alltag machen. Aber vielleicht, wenn man es erklären will, in der Schule war es oft so, ich hatte dann so Vorbilder wie David Bowie oder Leute, die da sehr experimentierfreudig waren und sehr expressiv. Und ich habe es mich nie getraut. Ich habe immer Angst gehabt, dass die Mitschüler lachen oder es blöd finden oder so. Aber ich hätte mich gerne dahingehend ausgelebt oder ausgedrückt und habe mir das so verboten. Und jetzt hole ich es eigentlich so ein bisschen nach. Mhm. Also ich merke, wie es mich dann immer noch was kostet. Weil,
echt?
Ja, na, ist doch klar, weil jeder sagt ja auch immer was.
Aber es macht Ihnen schon Spaß, andere Leute erstmal zu irritieren, so ein bisschen aus dem Gewohnten erstmal rauszuholen damit, oder? Was steckt dahinter?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, war gestern ein Artikel, ein Interview mit mir in der Morgenpost und ich wusste, an dem Tag wird ein Foto gemacht und dann habe ich eine Jacke mitgenommen, die ein Freund und befreundeter Künstler von mir, Jon Bock, gemacht hat. Und das ist so ein bisschen meine Jacke, die ziehe ich an, wenn ich Platten auflege. Und sie gefällt mir einfach, weil das wie so ein Kunstobjekt ist, was man anziehen kann. Und ich hatte eine kurze Hose an dem Tag, einfach weil ich den ganzen Sommer mit kurzen Hosen rumgelaufen bin und weil mir das gefällt. Mir gefällt auch das Gefühl am Bein. Und dann steht dann so an ihm, er fällt auf oder er will auffallen und
er setzt sich in Pose.
Er zeigt keck Bein.
Sie sind doch bei diesem Interview auf die Fensterbank gesprungen.
Ja,
ne?
Aber das ist halt einfach Journalismus. Ich meine, das wissen Sie ja besser als ich. Da steht, er springt sofort auf die Fensterbank.
Genau.
Es war so, der Fotograf hat gesagt, kannst du dich da hinstellen?
Echt?
Und, ja, natürlich. Warum sollte ich denn auf die Fensterbank? Also keine Ahnung.
Mhm.
Und das muss man aber alles, natürlich, das ist irgendwie Marketing, keine Ahnung, das muss man alles mitdenken. Ja, natürlich. Da kommt auch ein Fotograf, der sagt, setz dich mal auf den Tisch. Ja, dann kann ich dann als Schauspieler sagen, nee, mache ich nicht, finde ich blöd oder würde ich jetzt. Und wenn ich es mache, steht danach, Lars Eidinger fletzt sich auf den Tisch. So,
also
es gibt auch Leute am roten Teppich, die tatsächlich reinrufen, zeig mal einen Stinkefinger. Wirklich, habe ich schon erlebt. Und also aus dem Moment heraus denkt man vielleicht, ich mache es jetzt und am nächsten Tag ist das Bild in der Zeitung, Lars Eidinger findet den Film zum Kotzen oder keine Ahnung. Das passiert leider alles, das ist so.
Also die anderen sind eher schuld daran, wie sie sind, oder?
Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber mir fällt es schwer, das zu beantworten, warum ich mir die Fingernägel anmale, weil dahinter kein Konzept steht,
okay. Sondern
es steht eher der Spaß daran. Also mir gefällt es einfach, ich mache es, weil ich es schön finde. Ich ziehe diese Jacke an von Jon Bock, weil ich mir darin gefalle, weil die gut ist, aber bestimmt nicht, um aufzufallen. Das ist mir eher unangenehm.
Ich habe übrigens noch so eine eingepackte Clownsnase, schenke ich Ihnen. Wenn Sie
danke,
die haben für
gerne.
Irgendeine Situation, wo Sie wieder Lust drauf haben, andere Leute zu irritieren. Ja. Herein für das Interview mit Lars Eidinger. Diese Woche läuft Ihr neuester Film im Kino an, Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film in der Inszenierung von Joachim Lang. Es geht um Brechts vergeblichen Versuch, die Drei-Groschen-Oper als Film ins Kino zu bringen, Ende der 20er. Der Film ist super besetzt, hochkarätige Schauspieler Tobias Moretti, Joachim Krohl, Claudia Michelsen, Hanna Herzsprung, um nur einige zu nennen, und natürlich Sie. Sie spielen die Figur Bertolt Brecht. Sie hatten aber eigentlich mit einer anderen Rolle geliebäugelt.
Nee, ich habe dem Regisseur Joachim Lang, als ich ihn zum ersten Mal traf, vorgeschlagen, dass ich auch den Marquis spiele, weil ich den schon immer spielen wollte. Ja, aber ich wollte auch beides spielen. Also es war jetzt nicht so, dass ich, lass mich doch lieber den Mackie Messer spielen. Nein, ich wollte, fand es interessant, sozusagen auf der einen Seite wie so eine Figur, die drauf guckt, zu agieren, aber auch eine Figur, die in der Szenerie vorkommt. Aber er hatte schon den Moretti besetzt. Er fand die Idee auch interessant, aber es war dann schon fast ein bisschen wie bei den Handwerkern im Sommernachtstraum. Lass mich den Löwen auch noch spielen. Ich habe das schon verstanden.
Wie haben Sie versucht, sich dieser Figur Bertolt Brecht anzunähern?
Ja, ich hatte schon ein bisschen Respekt, einfach weil ich ihn so verehre und weil es tatsächlich ein Held und ein Idol für mich ist. Und ich dachte, beschädige ich den nicht irgendwie, wenn ich den jetzt darstelle, oder also auch meine Sicht auf ihn, wird es nicht dann irgendwie so beeinflusst dadurch? Das ist ja so, wie wenn man irgendwann mal sein Idol trifft und dann merkt man plötzlich, der ist vielleicht ganz anders oder so. Ich wollte da irgendwie nicht ran. So. Und dann habe ich gemerkt, vielleicht geht es gar nicht darum, den zu imitieren, sonst hätte mich der Joachim Lang auch gar nicht besetzt, weil ich sehe dem ja nicht vordergründig ähnlich. Ja, eher im Gegenteil, ich bin fast zwei Köpfe größer als Brecht. Dann dachte ich, vielleicht liegt da genau der Schlüssel drin zu sagen, ich interpretiere den, ich imitiere den nicht, sondern ich interpretiere den. Ich versuche mich ganz im Brechtschen Sinne an dieser Figur abzuarbeiten, und Brecht hat gesagt, zeigt, dass ihr zeigt. Also kann ich sozusagen auch
Distanz halten eben zur Figur.
Ja,
ne?
Ich kann dem wichtig. Zuschauer sozusagen vorführen, wie ich mich an dieser Persönlichkeit abarbeite. Und das Erlebnis für den Zuschauer wird dadurch eher reicher und komplexer. Das ist ja ein Missverständnis, glaube ich, das nur auf die perfekte Illusion zu setzen. Das ist ja auch was der Brecht gepredigt hat. Und zwar, dass es nicht darum geht, sich einzufühlen. Ja? Es gibt ja dieses große Brecht-Zitat, glotzt nicht so romantisch. Also die Theorie, dass wenn es ums Einlullen gehen würde, dann bräuchte man in einer Ödipus-Aufführung im Theater einen Zuschauerraum voll von kleinen Ödipussen. Aber wir brauchen, sagt Brecht, ein Publikum voll von Fachleuten, so wie es Fußballstadien voll von Fachleuten gibt. Das heißt, dieser analytische Blick, das war so ein bisschen, wie ich mich auch der Figur genähert habe.
Und wir hören mal kurz rein, wie sie klingen als Bertolt Brecht. Ich habe einen kleinen Ausschnitt.
Die Liebesleute fahren Boot. Über dem Kanal geht der Mond auf. Ein bis zwei Monde genügen.
Das geht zu weit.
Das akzeptiert das Publikum nicht.
Wer die Handlung nicht gleich begreift, braucht sich nicht den Kopf zu zerbrechen. Sie ist unverständlich. Wenn Sie nur etwas sehen wollen, was einen Sinn macht, müssen Sie auf das Pissoir gehen.
Lars Eidinger als Bertolt Brecht im Film Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Film, der diese Woche ins Kino kommt. Das war auch ein Originalzitat von Brecht, die Stelle mit dem Pissoir. Ne? Sie haben ja im Film nur Originalsätze, genau, die Sie sprechen müssen. Mhm. War das wie ein Korsett?
Ja,
oder wie haben Sie das
aber
empfunden?
Korsett ist ja auch sehr ambivalent. Ne? Ein Korsett hilft einem ja auch, aufrecht zu sein. Klar, also die Schwierigkeit war, wenn man wirklich 100%, so ist es in dem Film, nur Brecht-Zitate hat, sind da natürlich auch welche dabei, die gar keine Gesprächssituation entstammen, sondern die irgendwelche Aufzeichnungen oder Aufsätze sind, die der Brecht mal verfasst hat, irgendwelche Schriften. Und trotzdem stand ich vor der Aufgabe, die jetzt so zu verkaufen, als wenn er die entweder in dem Moment erspinnt, ja, oder ob sie ihm einfallen. Und das war nicht so einfach, weil die Gedanken teilweise doch sehr, sehr schwer und komplex sind.
Intellektuell, also
hoch. Ja, und ich dachte dann, wie schaffe ich das denn? Der Zuschauer muss ja auch folgen können. Mhm. Und er muss ja auch, ich muss ja glaubwürdig erscheinen. Und glaubwürdig erscheint man ja in dem Moment, wo sich das Gedachte mit dem Getanen deckt. Also wo man das Gefühl hat, okay, der sagt den Satz. Ich glaube aber auch, dass er in dem Moment denken kann und dass er ihn erdacht hat. So. Und wenn ich ehrlich bin, auf der einen Seite glaube ich, dass es gut funktioniert hat. Also, dass wir diese Hürde genommen haben. Auf der anderen Seite habe ich dann irgendwann gedacht, vielleicht wäre es selbst im Brechtschen Sinne vertretbar, wenn man sagt, ich agiere da eigentlich als eine Sprechsäule. Ich stelle mich dahin in dieser schon sehr stilisierten Form. Er hat sich ja selber auch zu einer Kunstfigur stilisiert, mit diesem Mantel, mit der Zigarre, mit der Brille und sage einfach Brecht-Texte auf. Ja? Ich glaube, selbst das würde funktionieren, weil das ist ja im Grunde auch so, der Zuschauer weiß ja, dass da ein Schauspieler steht, der den Text gelernt hat. Und das finde ich einen ganz wichtigen und entscheidenden Schlüssel zu dem Kunstverständnis von Brecht, zu sagen, dass es dadurch vielleicht nur interessanter, weil komplexer wird. Und ich weiß nicht, ob ich damit falsch liege oder mich zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, dass diese Art, wie wir heute noch Kunst sehen, auch Film, wie filmische Mittel oder die heute als Konvention gelten oder Kriterien, dass die stark von der faschistischen Propaganda beeinflusst wurden. Verführung, ja, dass man den Zuschauer verführt, an die Illusion zu glauben. Und gerade bei den inszenierten Aufmärschen ging es ja darum, die Kamera zu vergessen, aber auch zu vergessen, dass es sich hier um eine Inszenierung handelt. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns teilweise gar nicht bewusst sind, wie sehr wir dadurch beeinflusst sind und dass es jetzt so eine Entwicklung gibt, zurück, ja, zu dem, was Brecht schon vor 100 Jahren gelehrt hat.
Das ist ja sowieso interessant. Man sieht sie zeitgleich ja auch in der TV-Serie Babylon Berlin, die am 30. September in der ARD startet, spielt ja auch in der gleichen Zeit. Also man hat schon das Gefühl, dass solche Filme aus dieser Epoche Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre im Augenblick total en vogue sind. Woran liegt das?
Ich glaube, es liegt genau an der Faszination, wie weit wir da eigentlich schon waren und wie viel von dem, was wir schon hatten, durch den Nationalsozialismus zerstört wurde, wenn man sich allein die Stadt anguckt. Ich meine, es sind unglaublich, diese Bilder, wie Berlin nach dem Krieg aussah und wie Berlin vorher aussah. Mhm. Als eine pulsierende Metropole mit Menschen, die expressiv waren, mit Menschen, die Geschlechterrollen hinterfragt haben. Es wurde ganz viel mit Androgynität gespielt, was die Mode angeht. Sind alles Sachen, die jetzt langsam wiederkommen. Oder wenn man nur als Beispiel, damit es auch so ein bisschen fundierter ist und nicht einfach nur von mir geraten, wenn man sich die Architektur anguckt, die Nazis haben Flachdächer verboten, da mussten wieder Spitzdächer gebaut worden. Wenn man sich Bauhaus anguckt und die heutige Architektur, hat man das Gefühl, da ist eigentlich gar nichts passiert, außer dass es eine Zeit lang extrem rückschrittlich war. Und jetzt besinnt man sich wieder darauf. Und wenn man sich Babylon Berlin anschaut, das Mocker Efti und
das ist dieser berühmte Tanzschuppen,
genau,
wo die Szene sich getroffen hat und rauschende Feste gefeiert hat.
Ja, genau. Und dann denkt man, okay, das fängt jetzt vielleicht langsam wieder an. Aber vor 100 Jahren hatten wir das alles schon mal.
Macht Ihnen das Bauchschmerzen?
Na, es macht mir generell Bauchschmerzen zu sehen, dass Leute wie Bertolt Brecht, Genies, die offenkundig das Potenzial und Format hatten, Gesellschaft zu beeinflussen und die Entwicklung vielleicht aufzuhalten, keinen Einfluss hatten. Und dass Brecht Sachen vorhergesehen hat und beschrieben hat und die Gesellschaft scheint dazu verdammt zu sein, die immer gleichen Fehler zu machen. Und dass das sowas Menschenimmanentes ist, das lässt mich tatsächlich ein Stück weit verzweifeln oder auch zu einem Fatalisten zu werden. Und da hilft mir dann auch wieder Brecht, weil Brecht war kein Zyniker. Und das ist was, das ist mir jetzt erst bewusst geworden. Der
hat dieses Image hat er aber eigentlich, ne?
Total.
Ja.
Aber wenn man ihm zuhört, dann appelliert er an die Freundlichkeit. Und ich finde, aus diesen Stoffen spricht eine große Menschenliebe. Ja, es gibt ja in der Dreigroschenoper kaum eine Figur, die jetzt moralisch bewertet wird unter Kriterien wie richtig und falsch.
Ich fand das ganz interessant. Im aktuellen Spiegel haben Sie gesagt, die Beschäftigung mit Brecht und dass Sie eben diesen Film gedreht haben, hat aus Ihnen einen netteren, besseren Menschen gemacht.
Naja, der Spiegel halt, ne?
Naja, Sie haben es erzählt.
Naja, ich habe mich schon ganz schön erschreckt, als ich die Zitate zum Gegenlesen bekommen habe. Nein, weil das einfach, ich finde es teilweise wirklich erschreckend. Freundlichkeit ist kein Gut mehr, mit dem man punkten kann. Eine freundliche Überschrift will laut diesen Leuten keiner lesen, die muss provokant sein. Und wenn jemand sagt, wir haben Lars Eidinger getroffen, er ist nett, liest sich keiner den Artikel durch. Aber Brecht wollte genau das. Er wollte sozusagen, dass wir uns wieder darauf besinnen, dass es um Liebe geht und um Menschenliebe und auch sich selber gegenüber, dass man genau nicht zum Zyniker, nicht zum Menschenverachter wird. Aber das sind alles Werte, die sind heute, die sind einfach nichts mehr wert. Ja, das ist einfach nicht mehr gefragt. Wenn ich sage, ich habe den kennengelernt, der war nett, aha, okay, verstehe. Es ist genauso wie mit dem, wenn ich eine lustige Jacke anziehe, wird mir unterstellt, dass ich damit auffallen will. Das ist aber nicht mein Anspruch. Und das ist genauso, wie wenn Leute sagen, das ist ein Provokateur, das ist eine Rampensau. Ich kann damit leben, aber das ist ein Image. Ich bin das nicht. Keiner, der mich besser kennt, keiner meiner Freunde würde über mich sagen, ich bin ein Narzisst, ein Egozentriker und eine Rampensau. Alle drei Attribute stimmen einfach nicht. Das sind Images, die von außen, die einem auferlegt werden. Und ich kann damit leben, aber ich habe es durchschaut, sozusagen. Und es hat nichts mit mir zu tun.
Lars Eidinger in HR Info, das Interview. Zu dieser Sendung, Herr Eidinger, gehört immer auch unsere Interviewbox. Die habe ich hier dabei. Ich reiche sie Ihnen mal rüber.
Ja.
Da tun wir immer Sachen rein, die etwas mit unseren Gästen zu tun haben. Wollen Sie einfach mal aufmachen und gucken?
Ja.
Keine Angst, es springt jetzt nichts raus.
Ein Spiegel. Ja, ich liebe Spiegel.
Ach, guck mal an.
Weil es geht um eine Form von Selbsterkenntnis. Ich finde im Grunde, wenn man ein Shakespeare-Stück beschreiben will, ist es wie ein Spiegelkabinett, in dem am Ende der Spiegel in den Spiegel schaut. Also immanente Transzendenz, was einfach die Räume aufmacht. Und ich glaube, es gibt eine wahnsinnige Faszination, in den Spiegel zu sehen. Also,
machen Sie das öfter am Tag?
Ja. Sie nicht?
Nicht so gerne. Also,
das glaube ich Ihnen nicht.
Morgens beim Zähneputzen.
Ich habe auch kein gutes Gefühl, wenn ich in den Spiegel gucke. Das meine ich nicht. Ich stelle mich nicht dahin und finde mich toll oder ich bin kein Narzisst. In jedem Fahrstuhl ist ein Spiegel. Ja, könnte man sagen, gut, damit er größer wirkt. Aber
klar, im Fahrstuhl gucke ich auch, das gestehe ich. Ja,
ja. Wenn man an einer Schaufensterscheibe vorbeilässt und zufällig wahrnimmt, dass man sich spiegelt, guckt man auch mal kurz, so wie man so wirkt von der Seite. Meistens denkt man so, oh Gott, sieht ja unmöglich aus, was ist denn mit mir los?
Aber Sie haben irgendwie noch gar nicht reingeguckt, trauen sich nicht so, oder?
Doch, ich gucke die ganze Zeit rein.
Und ist okay?
Nee, ist nicht okay. Ich mag mich nicht im Spiegel. Also es ist natürlich schwer, mit sich irgendwie ins Reine zu kommen. Also ich hader wahnsinnig mit mir und meinem optischen und meinem Aussehen. So, ich finde mich vielleicht auf ein paar Fotos, wo ich in so eine Pose gehe, kann ich mich ertragen, so, wenn ich in eine Form gehe, aber so morgens zum Beispiel beim Aufstehen in den Spiegel zu gucken, finde ich nicht einfach. So, aber arbeite ich dran, weil ich glaube, das ist schon so das Ziel, was man haben muss, dass man im Reinen ist mit sich und auch mit seinem Erscheinungsbild. Und das ist auch so ein gesellschaftliches Phänomen. Wir machen uns damit natürlich komplett fertig, ne, indem wir uns gegenseitig nur Bilder zeigen von Leuten, die perfekt sind, die ja auch in der Realität nicht perfekt sind, die dann so manipuliert werden, dass sie perfekt erscheinen. Und das ist einfach ein kapitalistisches Prinzip, dass ich darüber Wünsche und Begierden provoziere, dass die Leute denken, ah, ich muss auch so schön sein, ich will auch perfekt sein, dann geht es mir gut und dann arbeite ich da dran. Ja.
Sind Sie denn am allermeisten mit sich im Reinen, wenn Sie Theater spielen, auf der Bühne stehen, weil das so eine sehr direkte Art und Weise ist, mit dem Zuschauer zu kommunizieren, anders als bei Dreharbeiten zum Beispiel, wenn man eine Kamera vor sich hat?
Na, was mir halt gefällt am Theater, und wenn man es vergleichen will, ist es so ein bisschen die Diskrepanz zwischen einem Blumenstrauß und einer Topfpflanze. Die Schönheit eines Blumenstrauß liegt ja darin, dass er eigentlich bei der Übergabe schon vergangen ist oder schon tot ist. Und das Theater zelebriert den Moment. Und ich weiß, wenn ich was sehe im Theater, deswegen bin ich auch so empfindlich, wenn die Leute da ihre Telefone rausholen und das mitfilmen, ich weiß, in dem Moment, wo es passiert, ist es schon wieder vergangen. Und das hat für mich viel mehr mit dem Leben zu tun und mit dem, was Leben ausmacht, als jetzt dieser verzweifelte Versuch, was festzuhalten. Das sind ja auch genau die Begrifflichkeiten, mit denen da operiert wird beim Film. So, die Szene ist im Kasten, man sagt sogar, die Szene ist gestorben. Oder ich versuche, was festzuhalten. Man kann das Leben nicht festhalten, man kann auch den Moment nicht festhalten. Der Moment ist immer gleichzeitig Zukunft und Vergangenheit. Und das zu begreifen und da auch eine gewisse Schönheit drin zu sehen, ich glaube, da ist das Theater näher dran. Und deswegen fasziniert es die Leute auch so.
Ja, und vor allen Dingen auch, weil, ich habe das jedenfalls so gelesen, wenn Sie an der Berliner Schaubühne ein Hamlet geben oder Richard den Dritten, ist man als Zuschauer auch nie sicher davor, was sie dann machen. Also sie sind sehr, sehr spontan und ab und an, wenn jemand wegnickt oder aufsteht, sprechen sie denjenigen auch an.
Ja, ich habe einfach rausgefunden, dass das für mich am besten funktioniert. Da steckt aber auch keine Idee dahinter oder ein Konzept. Es war jetzt auch Quatsch zu sagen, da steckt keine Idee oder ein Konzept. Denn im Grunde steckt da natürlich eine Idee dahinter.
Also, die Kontrolle, oder?
Genau das, eigentlich ein ähnlicher Beweggrund, dass ich gemerkt habe, es langweilt mich einfach, was zu reproduzieren, was wir irgendwann in der Vergangenheit verabredet haben. Und dazu ist ja Theater verkommen, also zu einem Verabredungstheater. Man verabredet irgendwas, dann macht man es immer gleich. Man steht immer an der gleichen Stelle auf. Man sagt den Satz am besten auch immer mit der gleichen Betonung. Und
man spielt das Zeug runter, ja, jeden
und,
Abend.
Und dann verspielt man den großen Trumpf des Theaters der Unmittelbarkeit. Ja, das heißt, wenn ich in dem Moment eine Entscheidung treffe und es schaffe, dass die Leute bemerken, dass es in dem Moment stattfindet, beschreibt es für mich nichts anderes als Präsenz. Das ist das, was Präsenz ist. Ich bin im Raum mit den anderen. Das ist ganz einfach, aber das hat man halt nicht, wenn man einfach nur Verabredungen einhält.
Sind Sie da nicht auch ganz nah bei Bertolt Brecht? Weil es ja darum geht, in dem Augenblick aus der Rolle rauszutreten und denjenigen direkt anzusprechen. Das ist ja sowas ganz, ganz Ähnliches, ne?
Genau, ja, ich war da auch positiv überrascht jetzt nochmal in der Auseinandersetzung, dass ich dachte, wow, da gibt es ja so viele Parallelen. Deswegen ist es mir, glaube ich, auch so nah, ja, weil das ist ja eigentlich der gleiche Gedanke, dass ich muss ja nicht den Zuschauer glauben machen, dass wir bei Otello auf der Hinterbühne Venedig aufgebaut haben. Dem ist doch völlig klar, dass da die Schauspieler sitzen und vielleicht eine Zigarette rauchen oder ins Handy gucken oder in die Kantine gehen. Ja? Aber das macht doch den Vorgang nicht kleiner, sondern im Gegenteil. Das Prozesshafte ist doch das, was es reicher macht. Ja? Und das zu zeigen, die Möglichkeit gebe ich halt einem Zuschauer, wenn ich in einem Stück aus der Rolle falle und dann wieder reingehe, bemerkt er tatsächlich oder ihm wird dieser spielerische Moment klar. Und da habe ich eine Schönheit drin erkannt. Und ich bilde mir ein, dass die Leute das verstehen, ja, und die kommen ja nicht, weil, wie so oft behauptet würde, ich sie anpöbel von der Bühne oder irgendwie beschimpfe, das mache ich ja auch gar nicht, sondern sie kommen, weil sie sich gemeint fühlen, weil sie das Gefühl haben, das findet da in dem Moment statt und mit mir, weil es ist ja auch immer eine Beziehung, ja, deswegen finde ich den Begriff im Deutschen auch so treffend, Unterhaltung, ja, das ist eine Form von Austausch und Dialog.
Sie arbeiten ja auch als DJ auch in der Schaubühne. Wie ist es dann, also wenn Sie merken, Stimmung auf der Tanzfläche ist nicht so, wie Sie das vielleicht beabsichtigt hatten? Verletzt Sie das dann persönlich, wenn Sie die Leute nicht drankriegen?
Das passiert mir nicht so oft. Nee, es ist so. Ich habe da ein gutes Gefühl.
Das ist ein Feeling.
Ich spiele da sozusagen auch meine Erfahrungen aus. Ich bin wahnsinnig sensibel und sensitiv in der Verbindung zum Publikum. Ich glaube, das ist auch meine größte Stärke als DJ, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, jetzt muss dieser Schauspieler auch noch auflegen. Es ist ungefähr so, als wenn ich jetzt so eine Schmuckkollektion rausbringen würde. Ja, aber ich lege schon viel länger auf, als ich schauspiele. Ist ja auch egal, aber manche stellen dann so die Kredibilität in Frage. Ja, aber ich merke einfach, bei mir ist es so, wenn ich meine Veranstaltung mache an der Schaubühne, Autistic Disco, dann kommen die Leute reingerannt und fangen an zu tanzen. Also wirklich, ja, weil sie einfach Spaß haben und weil sie merken, dass ich mich mit dieser Musik ausdrücke und nicht verstelle und nicht cooler sein will, als ich bin, sondern dass es auch eine Glaubwürdigkeit hat. Und da hängen die sich mit dran. Und da sehen sie sich im besten Fall, apropos Spiegel, erkennen die sich selber wieder.
Was machen Sie denn, wenn es eines Tages nicht mehr so klappen sollte mit dieser Empfindsamkeit den Leuten gegenüber?
Tja, da mache ich vielleicht was anderes, einen anderen Beruf. Vielleicht habe ich es, ich bin ja auch so empfindsam, weil ich unsicher bin. Also jemand, der unsicher ist und Angst hat, der wird ja viel sensibler für sein Gegenüber, weil er immer befürchten muss oder einen Angriff befürchten muss. Ich glaube, wenn ich das irgendwann verliere, dann bin ich vielleicht auch einen Schritt weiter. Vielleicht kann ich dann besser den Frieden mit mir selbst schließen. Vielleicht komme ich dann zur Ruhe.
Dankeschön, Lars Eidinger.
Gerne.
Er ist ab dieser Woche zu sehen in dem Kinofilm Mackie Messer, Brechts Drei-Groschen-Oper. Das war hr-info das Interview. Den Podcast dieser Sendung gibt's unter hr-info-radio.de. Mein Name ist Mariela Milkova.